Ihr hört das Tagesinfo vom 20. März 1991.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen hier im Dreieckland, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer mittwöchlichen Infosendung. Wir sind wieder mal im Studio erreichbar telefonisch unter der Nummer 0761 31 028. 0761 31 028. Wir sind heute leider nur zu zweit im Studio, deswegen rauchen unsere Köpfe ganz schön und wir würden jetzt am liebsten nichts sagen, aber das kann man nun mal im Radio ziemlich schlecht. Und hier auf der Scheibe, da klebt auch so ein Aufkleber, da steht drauf oder es ist zu lesen. Stell dir vor, die anderen senden und wir nicht. Also fassen wir uns an den Haaren und es geht gleich weiter. Und die Themen. In Düsseldorf fand gestern der 119. Prozesstag im Kurdenprozess statt. Was sich dort Einschneidendes vollzogen hat, das erfahrt ihr im ersten Bericht. Weiter geht's dann mit dem Spatenstich zur Bahnhofsachse. Dazu hatte OB Böhme heute herzlich eingeladen. Nicht eingeladen war dagegen der Protest vieler Bürger. Und wie mit dem Protest heute umgegangen wurde, das schildern wir im zweiten Bericht. In Göttingen ist der FAP-Chef Polacek angeklagt. Um wen es sich dabei handelt und wie die Verhandlung heute verlief, damit beschäftigen wir uns in dem folgenden Bericht. Studiogäste erwarten wir auch und da wären zum einen die Veranstalter der Ausstellung in der Habsburger Fabrik heute Abend. Und zu guter Letzt wird uns noch ein freundlicher Herr aus Waldkirch über die Situation zweier Roma-Familien in Emmendingen berichten. Nachdem, wie schon gestern berichtet, im Düsseldorfer Kurdenprozess der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts die Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit gegen 8 der noch 16 Angeklagten angeboten hatte, lehnten am 119. Verhandlungstag nun die Angeklagten eine Verfahrenseinstellung mit der Begründung ab, das Gericht solle sie entweder freisprechen oder das gesamte Verfahren gegen alle angeklagten Kurden einstellen. Die Bundesanwaltschaft hatte ihnen vor 2 Jahren in der Anklage vorgeworfen, als Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK hätten sie eine terroristische Vereinigung gebildet und unter anderem Parteiabweichler entführt und ermordet. Seinen Einstellungsbeschluss vom 13. März diesen Jahres begründet der Senat vor allem mit erheblichen Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen Nusret Aslan. Nahm er doch nach einem halben Jahr, die Befragung der Bundesanwaltschaft war just abgeschlossen, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht wegen verwandtschaftlicher Beziehung zu einem der Angeklagten Gebrauch. Die Bundesanwaltschaft hatte sich, so kommentiert Karl Heidenreich, einer der Verteidiger, in nicht nachvollziehbarer Abhängigkeit an diesen Zeugen geklammert. Jetzt sei klar, alles ist erstunken und erlogen. Nachdem ein weiterer Belastungszeuge vor Gericht die Aussage verweigert hatte, kann sich die Bundesanwaltschaft jetzt nur noch auf den Kronzeugen Sentinel stützen, der in Berlin zu 5 Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er an der Ermordung eines abtrünnigen Parteimitglieds beteiligt war. Jedoch, so der Düsseldorfer Senat in seinem Beschluss, habe Sentinel in jüngeren Vernehmungen nun ebenfalls frühere Angaben zu Binnenstrukturen und Bestrafungspraktiken der PKK relativiert. Mit der Ablehnung des Einstellungsangebotes muss das Gericht weiter verhandeln oder die Verfahren der 8 von den restlichen abtrennen. Das Letztere scheint aber unwahrscheinlich. Wie es weitergeht, entscheidet sich wohl am 3. April, wenn der Kronzeuge Sentinert aus Berlin eingeflogen wird, um vor Gericht auszusagen. Das überraschende Einstellungsangebot wertet die Verteidigung als eine Bankrotterklärung von Anklage und Gericht. Sind doch die in der Anklage festgesetzten Punkte Verbrechen, die wegen Geringfügigkeiten nicht eingestellt werden dürfen? Oder hat sich die Kurdistan-Problematik im Bewusstsein so weit verändert, dass nicht zuletzt durch die Situation von den Kurden in der Golfregion im Irak werden sie plötzlich als Opposition zu Hussein von der westlichen Welt geachtet, dass es sich ein Gericht erlauben kann, ein Verfahren gegen Top-Terroristen einzustellen? Erinnern wir uns doch zurück. Die Anklage war noch nicht geschrieben, da ließ Rebmann in Düsseldorf schon einen Hochsicherheitsgerichtssaal planen. Für den Kurdenprozess war der Staatsschutztrakt des Gerichts mit einem Aufwand von 9 Millionen Mark in einen Sicherheitsbunker verwandelt worden. Die ersten Prozessmonate hatten die Angeklagten in einem Glaskäfig sitzen müssen, der erst nach heftigen Protesten abgebaut wurde. Ohne Unterschied bedeutete Untersuchungshaft für die Angeklagten Isolationshaft. Einige der Kurden mussten dies über 2 Jahre durchziehen.
Sombra que tenho, concreta, do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que invento, que transforma e que acrescento. A minha idade nem é o nosso amor, é a memória que suja, a história que ferruja. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. E vem.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. März 1991.
Heute Mittag hatten die Stadtfelder zur Einweihung der Bahnhofsachsenneubebauung geladen. Dazu war kurzfristig noch eine kleine Gegenkundgebung organisiert worden. Dazu aus dem Aufruf.
Unter dem Motto »Der erste Spatenstich für die Neuordnung des Bahnhofbereiches« wollen Böhme und die anderen Fettsäcke in einem Festakt die schon lang geplante und längst begonnene Umstrukturierung der Innenstadt beklatschen. Beklatschen wollen sie
die über 200 Millionen Mark Ausgaben hierfür, die für billige Wohnungen fehlen,
die neue vierspurige Stadtautobahn, die die Menschen in Unterführungen abdrängt,
den Bau der KTS, die nach wie vor hauptsächlich von den Bonzen der Unternehmer- und Forschungselite und betuchten Touristen benutzt werden wird.
Die steigenden Mieten in den angrenzenden Stadtteilen, das heißt die Vertreibung einkommensschwacher Leute.
So also machten sich etwa 50 Leute auf den Weg und wurden noch vor der Wilhelmstraße von einem Aufgebot grünberockter, schlecht gelaunter Gesellen aufgehalten. Das hier sei eine nicht angemeldete Störaktion und das ist verboten. Und das Megafon kommt schon gar nicht mit. So beschließt der Zug, untenrum am Grünhof vorbei zum Festakt vorzudringen und als dort noch mehr grünberockte, schlecht gelaunte Gesellen mit langen Stöcken das Durchkommen verhindern, postiert sich der Umzug unter ständigen Rangeleien an der Spechtpassage. Vom Gelände des Alternativprojekts wird das verfemte Megafon zum 40 Meter entfernten Festzelt ausgerichtet.
Es folgt ein Redebeitrag zur Neubebauung der Bahnhofsachse. Es werden 2 Aspekte der Bahnhofsachsenneubebauung näher beleuchtet. Der erste ist Vorfahrt für den Individualverkehr in der Öko-Hauptstadt.
Ich gehe hier mal raus, weil die Aufnahmequalität schlecht geworden ist. Und lese den Text von dem Beitrag im Studio nochmal. Bismarckallee und Schnefflinstraße werden vierspurig ausgebaut. Das ist ein Schritt zu auf den ungehemmten Fluss vom Individualverkehr in der Stadt. Der Verkehrsstrom wird allenfalls hin und her geschoben, etwas weniger am Rottigring, dafür etwas mehr in der Verkehrsschneise Bismarck-Schnefflinstraße. Und das Ganze auf dem Hintergrund, dass Lärm und Gestank die Innenstadt unbewohnbarer machen und dass uns auch diesen Sommer hohe Ozonwerte und damit Reizungen der Schleimhäute und Belastung unserer Gesundheit das mit sich bringen wird und die Vergiftung der Natur ungebremst weitergeht. Also, es kann nicht angehen, dass weiterhin günstige Bedingungen für den motorisierten Individualverkehr geschaffen werden. Die Fußgängerunterführung vom Hauptbahnhof zur Eisenbahnstraße zeigt das typische Oben-Unten-Schema. Gut ist die lediglich für den ungebremsten Verkehrsfluss oben. Fußgänger kommen dahin, wo sie seit jeher hingehören, runter. Nämlich in eine jener kunstbeleuchteten, stinkenden Unterführungen, die vor allem für Frauen eine Zumutung sind. Und weiter werden hier in einem teuren und aufwendigen Verfahren 860 neue Tiefgaragenplätze geschaffen. Nochmal, wer die Notwendigkeit einsieht, etwas gegen den Individualverkehr zu machen, baut doch keine Parkplätze. Eine Einsicht, die doppelt schwer fällt, sind doch die Parkplätze tendenziell für die Bürger erster Klasse gedacht. Die Bonzen, die die KTS, das KTS-Hotel und das IC-Hotel nutzen sollen. Und für kaufkräftige Kunden des Innenstadtbereichs. Das zweite Thema heute soll die Entwicklung der Innenstadt zu einer Konsum- und Kommerzzeile sein. Nutz- und Prestigeobjekte wie KTS, IHK, die teuren Hotels und ähnliches werten den Innenstadtbereich auf, ökonomisch. Die Folgen davon sind ziemlich umfassend, vom steigenden Zugriff der Kommerzzone auf den Stühlinger bis zur Vernichtung von billigem Wohnraum und kapitalschwächeren Einrichtungen. Dabei möchten wir hier exemplarisch nur einen Schritt in dieser Entwicklung aufzeigen. Der Markt im Bahnhof. Der neue Innenraum des neuen Hauptbahnhofs soll nämlich ein Konsumtempel werden, in dem sich ein Laden an den nächsten Service, Kleinmarkt oder Restaurant reiht. Vorbilder: Stuttgart oder Frankfurt. Zitate von Planern aus der BZ dazu: Bahnhöfe sind nicht mehr reine Zweckbauten der Eisenbahntechnik oder der Hauptbahnhof wird eine Erlebniswelt mit Gleisanschluss. Auch nach Ladenschluss geht hier der Kaufrausch noch weiter. Die Bahnhofsachse wird also durchgestylt zu einem perfekten Stück Verkehrssystem und zu einer lückenlosen Konsum-, Kommerz- und Prestigezone. Die Aneinanderreihung vom Ersteren mit von Richtung Norden aus den vordringlichsten Projekten, dem KTS-Bau, dem vermarkteten Hauptbahnhofgebäude, dem 11-stockigen IC-Hotel, dem KTS-Hotel und endlich dem IHK-Klotz. Das erzeugt ein Bild, in dem der die Einzelne verstärkt zum Objekt dieser Betonzeile degradiert wird. Alte Ruhepunkte für die eigene Wahrnehmung werden wegsaniert und umgenutzt. Hier waren also nur zwei Bereiche angesprochen, für die diese laufende Stadtentwicklung Auswirkungen hat, nämlich Individualverkehr und die Ausstrahlung des neuen Innenstadtbereichs. Bereits hier zeigt sich, wem die geplanten Projekte nützen und wem sie schaden. Was zu lachen haben wieder die Reichen, von den Automobil- und Mineralölkonzernen bis runter zu kapitalstarken Freiburger Geschäftsleuten, von den Handelsvertretern, den Forschereliten, bis zu den reichen Touristen und natürlich den Spekulanten und Bauunternehmern, wie zum Beispiel dem Rüstungsgewinnler Züblin beim IC-Hotel. Sie alle kommen hier um die neu gestaltete Bahnhofsachse zum Zuge. Ihre Stadtentwicklung scheint nun reibungslos zu laufen. Aber hoffen wir, dass schon beim KTS-Bau Ihr Plan nicht aufgeht.
Der lautstarke Beitrag, den wir eben dokumentiert haben, schien aber die Feierlichkeiten über Gebühr zu nerven, während sich geladene Gäste in einem extra aufgebauten Zelt gegenseitig die Schultern klopften, schritten die grünen Gesellen wieder ein. Mit Leitern stiegen sie in den Torbau der Spechtpassage ein. Der Redebeitrag musste abrupt abgebrochen werden, die Einbrecher fanden aber nur noch das Megafon vor. Gleichzeitig drangen sie auch in die Druckerei im Grün ein. Dazu jetzt ein Kurzinterview mit einer Mitarbeiterin des selbstverwalteten Betriebes. Du warst jetzt vom Bulleneinsatz auch betroffen. Kannst du mal erzählen, wie es abgegangen ist?
Ja, insofern, dass die massiv hier vor dem Tor standen, von der Passage, und dann irgendwann plötzlich reingekommen sind, sich die Helme aufgezogen haben und ich bin in der Druckerei gewesen. Und es sind so halt 10 Behelmte da durchgelaufen, durch die ganze Länge der Druckerei, um zu gucken, ob da niemand drin ist.
Haben Sie irgendwas erklärt, warum Sie da rein sind oder so?
Kein Wort haben Sie begründet, warum Sie da rein sind. Sind einfach zur Tür rein und durchmarschiert mit gezogenem Knüppel. Und wir haben sie dann halt, sind ein paar mehr Leute reingekommen, haben halt dann geschrien, sie sollen sofort abhauen, haben sich dann auch relativ schnell wieder zurückgezogen. Also,
schon Hausfriedensbruch, ne?
Würde ich schon sagen, ja, dass das ohne irgendwelche Notwendigkeiten oder sonst was, die Sie auch selber von Ihrem Recht her nicht begründen können, passiert ist, dass Sie da rein sind.
Über das Verhalten der Bullen war dann auch noch empört Heinz vom Just-Fritz-Buchladen, den wir auch noch kurz gefragt haben. Du bist hier von der Spechtpassage und die Bullen waren bei euch auf dem Gelände drauf. Was hältst du davon oder was wollt ihr dazu noch machen?
Also erstmal halte ich sehr wenig davon. Ich finde es irgendwie eine nackte Unverschämtheit. Also weil normalerweise ja der nette Privatbesitz immer Schutz ist vor irgendwas, wo man die Bullen holen lässt, um die Leute wegzutreiben. Und in dem Fall war es eben so, dass man die Bullen anmachen konnte und sagen, schließlich ist es unser Gelände. Und es kommt einfach so ein dummes Hohngelächter und wir stehen jetzt einfach da. Ja. Das war schon eher herb. Und ich denke, dass wir schon eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch machen werden, weil ja auch oben eingestiegen wurde im Torbau. Wir gehen nicht davon aus, dass das große Folgen haben wird, aber wir finden, man soll das nicht einfach so locker durchgehen lassen.
Dann habe ich gleich noch die Frage nachgeschoben, was das Spechtpassagenprojekt denn vom geplanten Neubau der Bahnhofsachse hält.
Wir stehen hauptsächlich im Arbeitsprozess und richtig ist, dass wir eigentlich keine Lust haben auf das, was da unten passiert. Und leider ist genauso richtig, dass wir bisher ziemlich wenig einen Arsch hochgekriegt haben, uns auch mit anderen Leuten kurz zu schließen, um da mal tatsächlich was zu tun. Aber von dem her, was unsere Vorstellungen sind oder von dem her, was wir wollen und was wir nicht wollen, haben wir das schon klar. Also wir brauchen keine Bahnhofsachse und wir brauchen überhaupt nichts von dem ganzen Geplanten, was da irgendwie Böhme sich vorstellt.
Heute hat sich in der Schnefflinstraße das Bild des Polizeistaats geboten. Weshalb die grünberockten, schlecht gelaunten Gesellen heute so hart reagiert haben, darüber kann Mensch nur spekulieren. Weil sie in den letzten Wochen des Golfkriegs am Kriegsrecht schnuppern durften?
Haben sie von den lächerlich gemachten, gestörten Einweihungsfeierlichkeiten, zum Beispiel bei der IHK oder dem Ledergelände, die Schnauze voll?
Eine andere Spekulation ist, dass eben die Neubebauung der Bahnhofsachse eine extrem wichtige Strukturmaßnahme für die KTS und mehr noch für die von der Stadt für die nächsten Jahrzehnte geplante kapitalfreundliche Stadtentwicklung ist, hinter der, nur zur Verdeutlichung, schon ein paar hundert Millionen Mark Investitionsvolumen stecken.
Nur über eins brauchen wir nicht zu spekulieren. Der Protest von uns geht weiter.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. März 1991.
Clap hands.
Leider warten wir immer noch vergeblich auf unsere Studiogäste. Es scheint, sie werden auch wohl nicht mehr kommen, aber wir lassen uns immer noch überraschen. Deswegen haben wir unser Programm umgestellt und jetzt geht's weiter mit dem Bericht von dem Prozess heute in Göttingen.
Ich erzähle jetzt was zu dem Prozess gegen den FAP-Funktionär Karl Polacek, der heute in Duderstadt stattgefunden hat. Und zwar, also heute war der erste Tag. Das ging um Vorfall am 14. Juli letzten Jahres. Und zwar hatte Karl Polacek zusammen mit Oliver Simon in Mackenrode 4 Frauen angegriffen. Und dabei hatte Oliver Simon gezielt mit Leuchtspurmunition geschossen. Und Polacek schlug einer Frau mit der Axt auf die Stirn. Und also jetzt erzähle ich nochmal was zu Karl Polacek, also so ein bisschen zu dem Hintergrund. Und zwar ist der FAP-Funktionär schon immer und inzwischen FAP-Landesvorsitzender. Und die FAP ist eine faschistische Partei, die halt speziell auch ziemlich viele junge Männer so zusammensammelt und ganz klar auch Terror auf der Straße propagiert und betreibt. Und Karl Polacek spielte halt schon immer eine entscheidende Rolle hier in Südniedersachsen bei den Aktivitäten der FAP. Und zwar sein Haus, also er wohnt in Mackenrode und sein Haus war halt so oder ist und war das Zentrum für die FAP-Faschisten. Die haben sich da getroffen, ihre Kameradschaftsabende abgehalten und sind von da aus losgezogen zu Aktionen. Und ja, das war halt, ist halt so der Dreh- und Angelpunkt für die. Ist halt das eins der vier Schulungszentren, die es in der BRD gibt, von der FAP. Ja, Polacek selber ist halt auch immer schon aktiver FAP-Funktionär gewesen. Und es haben auch viele von diesen jungen Faschisten bei ihm gewohnt und die sind alle mehr oder weniger dann ziemlich berüchtigt geworden für brutale Übergriffe. Also, naja, als besonders herauszustreichen wäre halt Thorsten Heise, der auch dann FAP-Funktionär war und einen Libanesen überfahren wollte und dann in den Untergrund gegangen ist. Der hat bei Polacek lange Zeit gewohnt. Und als zweiten besonders also zu herausstreichenden Fall ist halt Oliver Simon, der da auch im Juli dabei war bei dem Angriff auf die Frauen. Der ist halt inzwischen im Knast und zwar wegen einem Mord an einem Menschen in der letzten Silvesternacht, also 1991. Ja, und heute fand halt der Prozess gegen Karl Polacek statt, wegen diesem Schlag mit der Axt. Und zwar war allerdings Anklage, nicht versuchter Totschlag, sondern nur Körperverletzung. Und Karl Polacek war also nach dem Vorfall auch nicht in den Knast gesteckt worden, sondern ja, lief halt draußen rum weiter. Und das lief so ab. Duderstadt ist eine, also der hat ja in Duderstadt stattgefunden. Das ist eine ziemlich miefige Kleinstadt im Eichsfeld. Die waren halt völlig überfordert von dieser Art von Prozess. Es war alles ziemlich chaotisch organisiert und es war schon vorher auch klar, dass es nur ein sehr kleiner Saal zur Verfügung steht und viel zu wenig Plätze da sind. Und die haben sich aber auch nicht bemüht, da noch andere Räumlichkeiten aufzutun. Und es sind ungefähr 100 Leute aus dem antifaschistischen Spektrum dahin gefahren. Und von Faschisten sind da also zumindest keine offensichtlich als Zuschauer oder irgendwie aufgetaucht bei dem Prozess. Und es waren halt 40 Plätze und die Hälfte wurde schon mal von der Presse belegt. Und ja, die letzten 20, da haben sich dann die Leute drum gedrängelt. Und das fing dann an, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage verlesen hat, halt wegen gefährlicher Körperverletzung. Und dann war erstmal Polacek dran, der wurde durch einen Anwalt vertreten, der heißt Kunze und ist wohl auch bei den Republikanern aktiv und Polacek hat dann seine haarsträubende Version erzählt, dass er halt in einer sogenannten Ruhestellung die Axt neben seinem Kopf mit der Schneide nach vorne gehalten hat und die Frau ihm dann in die Axt da reingelaufen ist. Und das war halt sehr ausführlich auf seine Aussage und hat halt aus seiner faschistischen Gesinnung überhaupt kein Hehl gemacht und ja, ziemlich viele menschenverachtende Sprüche abgelassen, auch ziemlich viele Wiederholungen, aber insgesamt, ja, will ich das jetzt auch nicht näher beschreiben, weil das einfach absolut widerlich war. Der wurde halt auch sehr genau befragt von dem Richter und hat dann, nach langem Hin und Her halt auch gesagt, dass er dieses Beil dabei hatte, auch zu Verteidigungszwecken, wobei er am Anfang immer noch gesagt hatte, das hätte er im Auto, um irgendwie Holz zu zerkleinern. Und er hat auch zum Beispiel gesagt, dass er Oliver Simon die Knarre gegeben hat, um die Frauen damit zu beschießen. Und ja, hat sich dann teilweise ziemlich in Widersprüche verwickelt. Und diese ja eh schon haarsträubende Version, die er auch schon vorher verbreitet hat über Presse, mit diesem ins Beil reinlaufen, die ist dann völlig ad absurdum geführt worden. Also das war dann auch für den Letzten völlig unglaubwürdig. Ja, dann haben halt die 4 betroffenen Frauen Aussagen gemacht als Zeugin oder beziehungsweise auch als Nebenklägerin. Und ja, halt von dem Tag, dass sie da hingefahren sind, weil da angeblich ein FAP-Landesparteitag stattfinden sollte, um halt zu gucken, ja, wie das damit aussieht. Und dass es auch schon einige Begegnungen mit Polacek und Simon gab, also aus dem Auto raus, so im Vorbeifahren immer. Und ja, dass es schließlich so war, dass halt Simon dann ausgestiegen ist und die Frauen angegriffen hat mit seiner Knarre mit Leuchtspur, auf die geschossen hat. Und dann die Frauen geflüchtet sind und 2 Frauen hat er dann so im Auto rumgejagt und haben versucht, die zu treffen, und dann kam Polacek dazu mit dem Beil, und dann ja war halt klar für die Frauen, sie müssen da jetzt irgendwie flüchten aus dieser Situation, und für die eine stellte sich halt auch die Situation so dar, dass sie nur an Polacek vorbei da wegkommen konnte, und dabei hat er dann halt zugeschlagen. Ja, es ging dann halt auch noch ziemlich darum, ob diese Frau, die ja von dem Ball getroffen worden ist, ja, ob die eine Verletzung am Arm hat, weil die Verletzung ist eh nur so gering ausgefallen, also ein Schnitt auf der Stirn, weil sie den Schlag halt noch abgewehrt hat. Und darum ging es dann noch, ob das am Arm noch zu sehen, also ob das irgendwie dann noch medizinisch belegt worden ist, dass sie da den Arm hochgerissen hat. Und ja, diese Aussagen von dem Vorfall von den Frauen, die standen dann auch erstmal so auf ein paar Nachfragen hin, noch kleinere, aber war halt erstmal klar. Und der Anwalt von dem Polacek wollte natürlich immer eher darauf hin, auch vorher schon, dass für Polacek da irgendeiner Weise eine Bedrohungssituation war. Aber damit ist er auch erstmal nicht so weit gekommen. Und die Nebenklage, einen Beweisantrag beantragt und hat da auch eine längere Begründung zugeliefert, wo es halt darum ging, um jetzt Polaceks Hintergrund und den Zusammenhang mit halt den faschistischen Aktivitäten hier im Raum Göttingen und seine Rolle auch und seine Ideologie, und dass er halt einfach schon eine potenzielle Tötungsbereitschaft hat durch seine faschistische Ideologie. Und da ist halt auch einige Zitate von, oder naja, also waren dann auch ziemlich harte Zitate von Polacek und auch noch so Beschreibungen von dem, was alles von Faschisten ausgegangen ist.
Welche Gefahr besteht denn darin, dass zum Beispiel solche Zitate, ich habe eins vor mir liegen, das kann ich ja mal vorlesen, okay, die wissen, wenn die hierher kommen, haben sie wenig Möglichkeiten, da wieder lebendig wegzukommen. Ich bin in meiner Jugend Holzfäller gewesen, und wenn ich zuschlage, dann ist der Kopf ab, okay, und meine Exes sind scharf. Okay. Welche Gefahr besteht denn darin, dass diese Gerichtsverhandlung für sich als Eigenwerbung seiner Person hinauslaufen könnte?
Also kommt drauf an, wer das als Werbung. So, also klar, er macht da so keinen Hehl draus und vertritt das da auch ein Stück weit, auch genau mit solchen Sprüchen ein Stück weit, dass er auch mal gesagt hat, die Linken und die kriegen eins also wenn die auf mein Grundstück kommen. Aber
und das Anliegen der Rechtsanwälte, diese faschistische Szene in Göttingen auch zu beleuchten, also nicht nur um den Vorfall allein zu verhandeln, ist das vom Gericht akzeptiert worden?
Na, der Beweisantrag ist halt dann gestellt worden, noch diverse Sachen von dem zu verlesen und ja, die Anwälte haben dann halt auch noch die ganzen Vorfälle aufgeführt und so weiter, aber da wurde erstmal auch nicht zugesagt, also es ist noch nicht entschieden. Das kommt am Donnerstag, also nächste Woche Donnerstag ist der zweite Prozesstag, da wird es dann um diesen Beweisantrag der Nebenklage gehen und ja, da wird sich zeigen, wie weit sie sich darauf einlassen, das auch zu berücksichtigen, aber erstmal klar waren die so, sind die so drauf, dass sie da eine gefährliche Körperverletzung verhandeln. Und sonst nichts, aber das ist schon, also ja, durch die Nebenklage und durch andere Öffentlichkeitsarbeit wird das da auch schon reingetragen. Oder es ist auch, also das öffentliche Interesse ist ja auch deswegen da, so, weil halt dieser Hintergrund besteht.
Welche Erwartungen habt ihr dem Gericht gegenüber? Kann das Gericht dem euren Erwartungen überhaupt entsprechen?
Nee, also das ist halt, ja, dadurch, dass die Anklage überhaupt auf gefährliche Körperverletzung lautet, ist das halt erstmal schon, ja, nicht unsere Verhandlung in dem Sinne, weil das eigentlich schon an sich eine Unverschämtheit ist. Aber, ja, also für uns ging es dann erstmal schon darum, so möglichst stark, denen das möglichst schwer zu machen, da sich jetzt diese gefährliche Körperverletzung zu verhandeln und sonst gar nichts. Und da möglichst viel von reinzutragen, also nicht unbedingt, damit die das in ihrer Strafe berücksichtigen oder sonst was, sondern um das halt, ja, der Öffentlichkeit klar zu machen, um was es da eigentlich geht. So. Also das ist jetzt so das Hauptinteresse. Und was die da letztendlich entscheiden, das wird sich zeigen. Also, so. Aber erstmal ist es halt, ja, ist es halt auch schon, allein was da verhandelt wird, ist nicht unser Ding so.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. März 1991.
Und da hat gerade eben eine Hörerin angerufen, hat sich darüber beschwert, dass wir alle so monoton reden und dass wir alle nicht lesen können und wir sollten uns irgendwie neue Sprecher besorgen, aber wo soll man die herkriegen? Ne? Auf jeden Fall, unsere Studiogäste sind jetzt doch eingetroffen und die laden heute Abend zu einer Ausstellung und Auftaktveranstaltung in die Habsburger Fabrik ein und um wen es sich da handelt, das erfahrt ihr jetzt gleich.
Ja, heute Abend ist der Auftakt einer Veranstaltungsreihe oder einer Kampagne zu Kurdistan. Und ja, am besten lasse ich die Leute das selber erzählen, was da alles geplant ist. Am besten erstmal dich.
Ja, es gibt in Freiburg ein Projekt, das sich mit der Stadt Jizre am Tigris beschäftigt und auch so etwas wie eine Städtefreundschaft, sagen wir eher, mit dieser Stadt anstrebt. Die Jusos haben auch mittlerweile von Städtepartnerschaft gesprochen. Das halten wir zum jetzigen Zeitpunkt für etwas übertrieben. Im Rahmen dieser Kampagne wollen wir Geld sammeln für eine Sanitätsstation am Rathaus von Cizre. Und es gibt verschiedene Veranstaltungen dazu. Und vor allen Dingen auch die Ausstellung mit Bildern von Olivia Häusler, die jetzt in der Volkshochschule zu sehen ist. Und können wir vielleicht dann darüber sprechen?
Ja, zuerst mal stelle ich kurz vor, also die Ausstellung ist in der Volkshochschule am Rottekring, also ziemlich zentral, und die wird noch bis zum 16.04. sein, und ich war schon da und habe mir ganz kurz die Bilder angeguckt und mir haben sie gefallen. Und ja, jetzt erzähl doch mal, du warst letzten Dezember in Kurdistan und hast da fotografiert, ja. Wenn ich das recht gesehen habe.
Also Also es ist so, dass wir von der Schweiz aus eine Delegation zusammenstellten und die begleitete ich vom 10. bis 19. Dezember. Wir fuhren zuerst nach Istanbul und dann später nach Diyarbakir. Von da an fuhren wir nach Lice, nachdem dort die Bauern einen Protest gemacht haben und zwei Leute dort umgekommen sind, eine Frau und einen kleinen Knaben. Ich habe dann die Beerdigung fotografiert. Später sind wir von Diyarbakir nach Nusaybin gefahren, an die türkisch-syrische Grenze, an den Lagern vorbei, wo die irakischen Kurden seit 2 Jahren leben, schon seit bald 3 Jahren. Und dort konnten wir nicht rein. Wir wurden also da schon behindert bei unserer Arbeit. Also vor allem ich beim Fotografieren. Und später sind wir nach Nusaybin gefahren, wo ich zum ersten Mal von der Polizei angehalten und zur Überprüfung mitgenommen wurde. Und von da an wurde eigentlich unsere ganze Reise dauernd von der Polizei und vom Militär behindert. Wir wollten auch nach Cizre rein, da kamen wir auch nicht rein. Das war also überall waren einfach die Türen und die Wege verschlossen.
War es das so, dass allgemein dort alles kontrolliert wird oder wart ihr den Leuten schon bekannt und die haben praktisch bloß noch darauf gewartet, dass ihr aufkreuzt?
Ja, seit Nusaybin haben wir irgendwie schon gespürt, dass da ein Kontakt läuft und dass die uns einfach draußen haben wollen, also aus der Zone weg. Wir sind nach Sirte gefahren zum Menschenrechtsverein und innerhalb einer halben Stunde hat man uns wieder kontrolliert im Büro vom Rechtsanwalt des Menschenrechtsvereins, wo auch jetzt angeblich ein Hungerstreik stattgefunden hat von diesen Leuten, die von den Zonen eben, weggedrängt wurden. Später sind wir nach Diyarbakir zurückgefahren und dort einfach dauernd bei unserer Arbeit, bei unseren Besuchen behindert. Wir wurden überwacht und bis zum Flughafen begleitet.
Habt ihr euch da gefährdet gefühlt?
Ja, schon ziemlich, nicht nur vom Militär, auch von der Polizei und von der Pressepolizei. Die haben uns dauernd verfolgt. Mhm. Und ich muss sagen, dass mir das noch nie passiert ist, eine solche Kontrolle, eine solche Einschränkung in meiner Arbeit.
Und wie wurdet ihr von der Bevölkerung aufgenommen?
Ja, sehr gut. Die Leute waren sehr froh, dass wir gekommen sind und dass die Leute auch erzählen konnten, was ihnen wirklich geschieht. Also die Ausstellung, die besteht aus 20 Schwarz-Weiß-Bildern, 30x40 und man kann die Bilder auch kaufen und ich hoffe, es gefällt.
Ja, und was ist das für ein Menschenrechtsverein, bei dem ihr da wart?
Wir wurden von diesem Menschenrechtsverein eingeladen, von der Liman Firtina. Sie war auch eine Zeit lang in Europa auf Tournee im letzten Jahr. Vielleicht willst du was erzählen, Beat, vom Menschenrechtsverein?
Der Menschenrechtsverein, der funktioniert in ganz Türkei. Er ist also landesweit und hat einen enormen Kontakt zur Basis. Das funktioniert so, dass in den einzelnen Orten eine Ortsorganisation ist, die meistens über einen Rechtsanwalt oder über Ärzte läuft, und dass die Leute, die kurdischen Bauern und Bäuerinnen aus den Dörfern, dass die an diese Stelle gelangen können und dort die Vorkommnisse, die passieren in den Dörfern draußen, abseits von Telefon und Fax, dies zentral berichten können in den Dörfern und dann diese Nachrichten weitergegeben werden in die nächstgrößeren Städte und eben auch bis nach Ankara und Istanbul getragen werden und von da dann auch nach Europa zu uns.
Und dieser Menschenrechtsverein ist legal oder wird er verfolgt? Wie sieht das aus?
Natürlich wird die Arbeit der Vertreter des Menschenrechtsvereins und der Vertreterinnen sehr stark beobachtet und es gibt auch immer wieder Verhaftungen. So denke ich beispielsweise an die Verhaftung vor drei Wochen von Hatip Dicle. Er ist der Präsident des Menschenrechtsvereins von Diyarbakir, ist Rechtsanwalt und er wurde verhaftet und nach einer Woche dann wieder freigelassen. Also es gibt ständig Repressionen gegen die Mitglieder dieses Vereines.
Dann noch zur politischen Lage momentan. Es wird wohl beim Nevroz-Fest einen Generalstreik geben, nach dem, was verlautet. Und ja, so wie ich höre, gibt es Bauernaufstände. Ist das eher unter Leitung der PKK oder läuft das alles völlig dezentral und unorganisiert ab?
Also die PKK ist ja keine legale Partei, die in jedem Dorf ihre Vertreter hat. Das ist alles im Untergrund und dementsprechend ist das natürlich von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort ganz verschieden organisiert. Die Proteste sind aber mittlerweile so spontan und so verwurzelt in der Bevölkerung. Niemand will sich mehr unterdrücken lassen. Alle stehen mittlerweile hinter der PKK. Und man kann jede Bäuerin und Bauer fragen, was sie denken über die PKK und sie sagen, das ist die letzte Hoffnung und wir sind mit der PKK.
Muss ich noch kurz ergänzen für die, die es noch nicht wissen, die PKK ist die kurdische Arbeiterpartei und ja, die...
Sie führt seit 1985 einen bewaffneten Kampf gegen die Türkei, gegen die türkischen Imperialisten, die das türkische Kurdistan besetzen und sie agieren von Syrien und von Irak aus und führen diesen Kampf sehr erfolgreich. Und ich denke, es wird eigentlich unter der Führung der PKK zu einer Befreiung von Kurdistan kommen können
und
hoffe das auch.
Auf was kannst du das stützen? Was nennst du erfolgreich?
Also erfolgreich ist, wenn wirklich eine Basis hinter einer Partei steht und mittlerweile ist es so, dass eben Tausende von Leuten hinter der PKK stehen und die PKK unterstützen und das in einem Staat, wo Repression durch die türkischen Besatzungsmacht, ich sage das einmal so jetzt, enorm groß ist, wo Leute umgebracht werden, Leute erschossen werden, Leute verhaftet werden und wo eine absolut willkürliche Justiz herrscht über die kurdischen Leute. Trotzdem ist es gelungen, eine Basis hinter sich zu scharen und das nenne ich einen Erfolg.
Ich möchte noch dazu fügen, dass eben wir uns vorstellen müssen, dass die Leute, die Frauen, die Männer, die Kinder, alle eigentlich gefährdet sind, weil sie an einem sehr dummen Ort leben, seit langer Zeit, wo es nämlich Wasser gibt und Öl und die Türken sind sehr interessiert an dieser Zone und an diese Gebiete. Die Leute werden einfach darum vertrieben, wie wenn sie Vieh oder irgendwas wären.
Ja. Tja, dann danke ich euch, dann machen wir mal schnellstens weiter mit dem nächsten Beitrag.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. März 1991.
So, und ich darf jetzt ganz herzlich neben mir den Walter aus Waldkirch begrüßen. Und Walter, du kannst mir jetzt was erzählen von zwei Familien in Emmendingen.
Ja, da ging es bei diesen beiden Familien, die sollten eigentlich gestern abgeschoben werden, würde der Petitionsausschuss über die beiden Petitionen negativ entschieden haben. Es handelt sich bei diesen beiden Familien um eine Roma-Familie aus Jugoslawien und um eine Familie aus dem Kosovo. Jetzt hat der Petitionsausschuss folgendermaßen entschieden, und zwar zusammenfassend kann man sagen, aufgrund der derzeitigen, also so hat er das beschlossen, der derzeitigen ungeklärten Situation in Jugoslawien werden heute bzw. werden alle Petitionen von Roma und Kosovo-Albaner, also diese Petitionen, die diese Personen betreffen, zurückgestellt. Das heißt, die Petitionen bleiben liegen und es finden keine Abschiebungen statt. Das betrifft aber nur speziell jetzt die Personen, die beim Petitionsausschuss und beim Landtag von Baden-Württemberg eine Petition eingereicht haben.
War mit der Entscheidung zu rechnen oder war die doch für euch überraschend?
Also mit der Entscheidung selbst hat eigentlich so niemand gerechnet. Weiß man, dass am 5. März der Petitionsausschuss ebenfalls getagt hatte und über alle Roma-Petitionen negativ entschieden hatte. Und wie ja heute auch in der Badischen Zeitung zu lesen ist, wurden gestern noch die Romas, die damals bei der Besetzung oder bei der Schutzaktion in der Tübinger Stiftskirche dabei waren, wurden die gestern alle abgeschoben. Und was natürlich jetzt ganz wichtig ist, wir wissen nicht warum, aber die Petitionen, die wir unterstützt haben, es gibt ja noch mehr Familien, die betroffen sind. Also es gab noch eine Familie aus Gottenheim, die wir unterstützt haben und eine Familie aus Machholzhausen. Und die gesamten Petitionen, die wir unterstützt haben, wurden alle vertagt und speziell jetzt gestern am 19. März behandelt und mit dem Ergebnis, dass halt jetzt das alles verschoben wurde in September. Und was für uns natürlich, also wir erklären das mit unter anderem auch deshalb, weil wir zum einen Kontakt zum Petitionsausschuss haben, den Petitionsausschuss mit immens Material versorgt haben. Wir haben uns bemüht, so gut wie möglich die Situation, die jetzt in Skopje zum Beispiel für die Romas herrscht, aufzuzeigen, was dort so alles, also wie die Menschen, unter welchen Bedingungen sie leben müssen und wie der jugoslawische Staat sie ausgrenzt von der Gesamtgesellschaft und was im Kosovo momentan abläuft.
Diese Abschiebung ist es aber nur aufgeschoben worden, also sie ist nicht verhindert worden, sondern nur für einige Zeit aufgeschoben worden.
Also die Abschiebung, also für die betreffenden Personen, die eine Petition beim Petitionsausschuss beantragt haben, die wurde verschoben, also die Abschiebung wurde verschoben. Aber dadurch, dass ja der Landtag oder der Petitionsausschuss gewillt ist, eine Delegation nach Jugoslawien zu schicken, hat man erstens mal Zeit gewonnen und zum Zweiten müssen sie sich beschäftigen mit dieser ganzen Situation. Sie werden dorthin fahren müssen und werden vor Ort natürlich die Situation finden, die in x Seiten schon beschrieben und was Roma selber auch schon oft erklärt haben in ihren Petitionen.
Da kann man nur hoffen, dass sich einiges ändert in nächster Zeit. Was kann man denn noch Roma-Familien hier raten?
Also wichtig wäre, dass wenn jetzt irgendwelche Personen zuhören, die Roma-Familien oder betreuen oder sie unterstützen oder Familien unterstützen, die aus dem Kosovo kommen, dass sie schnellstmöglich eine Petition einreichen. Das geht eigentlich im Prinzip ganz einfach. Da schreibt man einfach nach Stuttgart, Postfach, Petitionsausschuss. Und vielleicht hören die Neustädter zu oder jemand, der mit Neustadt zusammenhängt. Da gibt es ja auch eine Familie aus dem Kosovo. Da wurde die Petition am 5. März abgelehnt. Ich würde also dieser Familie empfehlen, sie soll nochmal eine neue Petition stellen, damit die Familie, die ja in der Illegalität momentan lebt, also untergetaucht ist mit Unterstützung, dass sie wieder legal hier leben können.
Dann können wir den Roma-Familien nur alles Gute wünschen. Vielen Dank, Walter.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. März 1991.
Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou. Certamente aquele trem já passou. Se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo.
Und da wären wir schon wieder bei den Veranstaltungshinweisen.
Ja, heute Abend gibt's im Museum für Völkerkunde eine Vortragsveranstaltung der Brasilien-Initiative. Eine Ausstellung begleiten, die dort schon seit dem 15. stattfindet über Yanomami. Das sind brasilianische Indianer, die dort eben vom Aussterben oder von der Ausrottung, besser gesagt, bedroht sind. Ja, und um 19 Uhr wird also im Museumshörsaal vom Völkerkundemuseum in der Gerberau 32 da diese Veranstaltung sein, die heißt Indianische Völker Brasiliens im gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Mensch Thomas, du musst auch mal ein bisschen melodischer reden, da hört doch keiner mehr zu. Oder das nächste Mal hole ich mir eben einen anderen Sprecher. Also, schau mal an, heute Abend lade ich noch ein zu einer Eröffnung und Ausstellung und Auftaktsveranstaltung zur Kampagne, die eben im Vorderhaus läuft, in der Habsburger Fabrik, heute Abend um 20 Uhr.
Não é o meu país, é uma sombra que tem concreta.
So, und wir verabschieden uns wieder heute und diesmal ganz anders als sonst.
Radio Hafenstraße.
Auf 96,8 Megahertz.
Thank you.